Deutschlandfunk, Kultur heute.
Künstler dürfe man nicht als Sündenböcke für Kriegstreiber benutzen. Das sagte der Zürcher Opernintendant Matthias Schulz der Neuen Zürcher Zeitung und verteidigte damit das Engagement der Sopranistin Anna Netrebko als Leonora in Verdis La Forza del Destino. Die Sängerin ist aufgrund ihrer Haltung zu Russlands Präsident Putin im Ukraine-Krieg umstritten. Mehr dazu gleich zu Beginn von Kultur heute. Michael Köhler lädt sie dazu ein. Die Geschichte der Kindertransporte 1938-39 als Figurentheater in Chemnitz, das interessiert uns. Rettungsreisen als Entfremdung. Und das Deutsche Museum in Bonn wird heute 30 Jahre alt. Gegen Ende der Sendung fragen wir, was zeichnet es aus? Verdi, der füllt den Saal. Und wenn dann noch Anna Netrebko als Leonora in der Oper Die Macht des Schicksals angekündigt ist, dann sind drinnen die Ränge voll, draußen die Demonstranten zahlreich. Die Künstlerin polarisiert. Mehr noch ihre persönlichen Auffassungen oder Meinungsunterlassungen. Jetzt also in Zürich. Jörn Florian Fuchs, unseren Opernkritiker, habe ich gefragt, Verdis Oper ist zugegeben etwas wirr und überdramatisch. Viel geht unter, buchstäblich. Die Liebe von Leonora und Alvaro etwa, die fliehen wollen, aber nur das Unglück finden. Was interessiert Regisseurin Carrasco in Zürich an dem Stoff, die Macht des Schicksals zwischen Kloster und Schlachtfeld?
Ja, also diese sehr unglaubwürdige Handlung, die sich dann auch wirklich verfranst, weil es eben um zwei Männer geht, um den Bruder von Leonora, der möchte den Vater rächen, denn Alvaro, ihr Geliebter, hat diesen Vater aus Versehen erschossen. Diese beiden Herren nehmen eine andere Identität an, es herrscht Krieg und plötzlich entdecken sie, dass, wer sie wirklich sind. Dazu läuft Leonora noch durch die Szenerie in Männerkleidung. Also das Ganze geht auf eine absurde Weise sehr, sehr schief. Am Ende bleibt Alvaro einsam zurück und alle tot, könnte man sagen. Dieses Psychodrama, das aber auch eben ein Kriegsdrama ist, in den Figuren selber, aber auch eben außerhalb spielt, weil eben Krieg stattfindet, das hat nun Valentina Carrasco sehr, sehr plakativ dargestellt. Wir haben eine Schweiz von heute mehr oder minder, die angegriffen wurde. Von wem weiß man nicht so genau. Wir haben unterschiedliche Spielorte, große, schöne Gebäude, die aber halb oder ganz zerschossen sind. Darin spielt die Handlung sich ab. Die Idee ist erstmal frappierend, aber die Umsetzung ist zum Teil Monty Pythonhaft, dilettantisch, führt auch zu zum Teil merkwürdigen Bildideen, dass zum Beispiel Anna Netrebko alias Leonora gegen Ende im halb zerstörten UN-Gebäude in Genf steht mit einem Gewehr in der Hand. Also wer so ein Bild schafft, muss ich sagen, hat auf Deutsch gesagt nicht alle Tassen im Schrank, wenn man an die Diskussionen um sie denkt. Es gibt einige solcher Geschmacklosigkeiten, die Regisseurin sich da erlaubt. Also szenisch ist das, finde ich, wirklich ein Flop.
Sie spielen darauf an, dass eine sicherlich der hochdramatischsten und lyrischsten Sopranistin der Welt umstritten ist, wegen ihrer mangelnden Distanzierung zu russischen Präsidenten Putin. Man darf Künstler nicht als Sündenböcke für die Kriegstreiber benutzen, zitiert die Zürcher Zeitung den neuen Intendanten Matthias Schulz, der sagt, das ist nun mal eine der führenden Interpretinnen, vielleicht die weltbeste Leonora. Wie ist das in Zürich aufgenommen worden? In New York darf sie ja nicht auftreten.
Es gab eine lange Debatte im Vorfeld. Es waren merkwürdige Formulierungen. Es wurde etwa gesagt, sie sei eine Drohne Putins und solche Geschichten. Ich finde, wenn man genau sich das mal anschaut, sie hat sich in der Anfangszeit vor ein paar Jahren, als dann der Krieg begonnen hat, nicht sehr, sehr geschickt rhetorisch verhalten. Aber es ist ihr, finde ich, überhaupt nicht zu unterstellen, dass sie in irgendeiner Art und Weise pro Putin, pro Krieg etc. ist, sondern sie versucht eben so einen Spagat zu machen. Sie hat Familie in Russland. Sie tritt aber auch in Russland nicht auf. Das ist auch ein klares Statement, dass sie das eben nicht tut. Wenn sie sich jetzt äußern würde, alles würde man ihr jetzt krumm nehmen, wenn sie sich irgendwie besonders pro Putin äußert, natürlich sowieso, dann ist sie erledigt. Wenn sie jetzt aber irgendein Statement macht, Putin ist der Teufel, würde sie große Nachteile haben und es würde ihr auch kaum jemand abnehmen. Es ist eine nicht auflösbare Situation. Es gab Proteste vor und nach der Aufführung außerhalb des Opernhauses, vor allen Dingen vorher, und ich konnte mit einigen Aktivisten oder Demonstranten dort sprechen und man hat gemerkt, die haben einen solch existenziellen Schmerz, die brauchen eine Projektionsfläche, um diesen Schmerz einfach herauszubrüllen. Und das kann ich nachvollziehen. Ich persönlich glaube, dass Netrebko da einfach die falsche Person, die falsche Projektionsfläche dafür ist. Im Saal selber wurde sie frenetisch bejubelt. Es war auch wirklich unglaublich gut interpretiert. Die Stimme ist schlanker geworden, etwas heller, hat eine unglaubliche Klarheit in der Diktion, im Lyrischen, in den Höhen. Und wir hören sie jetzt mal gemeinsam mit dem Chor der Oper Zürich. Durchaus hochdramatisch auch, was sie da macht. Sehr, sehr überzeugend. Gian Andrea Noseda auch im Graben mit dem Zürcher Opernorchester. Phänomenal, wie er das Lyrische, aber auch die Brüche dieser Partitur wirklich in Szene setzt. Und bei kleineren Partien war ich sehr zufrieden. Es gab Georges Petern als Don Carlo, eben diesen rachsüchtigen Bruder von Leonora, der das auch gut gemacht hat. Und einen Reinfall hatten wir noch, nämlich mit Yusif Ayvazov. Interessanterweise ja mal der Lebensgefährte von Netrebko lange
Zeit. Bis zu einem Jahr. Jahre. Ne?
Genau. Das ist ein Reinfall. Das ist für mich im Moment die hässlichste Tenorstimme, anders kann ich es nicht sagen, die ich kenne. Das ist so unangenehm. Der spielt auch schlecht und hat dann beim Schlussapplaus sich verbeugt, wirklich bis der letzte Klatscher verebbt ist. Also die ganz alten, schlechten Operngesten. Also wenn man da hingeht, die Augen schließt und wenn Ayvazov nicht singt, ist das ein musikalisch phänomenaler Abend, szenisch leider ziemlich missglückt.
Sagt Jörn Florian Fuchs über die Oper Die Macht des Schicksals von Giuseppe Verdi mit Anna Netrebko als Leonora in Zürich. Zur Bühne. Nach den judenfeindlichen Nürnberger Gesetzen waren es etwa 10.000 jüdische Kinder, die 1938-39 ausreisen konnten, ihnen möglich gemacht wurde, zu fliehen ins Exil nach England, Belgien, Frankreich, Schweiz oder Schweden. Die sogenannten Kindertransporte waren Rettung und Entfremdung zugleich, Glück und Albtraum. Meist waren die Kinder die einzigen Überlebenden ihrer Familien. Wir werden nachkommen, heißt am Theater Chemnitz ein Figurentheaterprojekt. Und das erzählt mit Puppen von Kindertransporten, die tausenden jüdischen Kindern das Leben retteten. Georg Kasch berichtet von dieser Uraufführung.
Ist das eine Endstation oder ein Aufbruch? Drei deutsch-jüdische Kinder kommen 1939 in London an. Sie können wenig bis kein Englisch, sie sind ohne Eltern und Geschwister da. Aber sie sind in Sicherheit. Nur merken sie erst einmal nichts davon, denn die Unsicherheit geht weiter. Wer wird sie aufnehmen? Auf der Bühne sitzen drei nahezu lebensgroße Puppen in ihren pelzbesetzten Mänteln auf kleinen Stühlen. Nacheinander kommt eine Spielerin und holt sich eine von ihnen. Ruth kommt zu einer englischen Frau, die ihr einen neuen Namen gibt und sie zur Britin machen will. Aaron wird in ein Internat gebracht, in dem viele gerettete Kinder gemeinsam lernen. Die bereits jugendliche Lore aus Chemnitz aber wartet, schaut um sich, wippt ungeduldig, nickt irgendwann auf ihrem Koffer ein, bis ein schlecht gelaunter Schneider sie als billige Hilfe engagiert. Dass die Puppen so realistisch wirken, fast wie Porzellanpuppen, aber mit wesentlich ernsteren Gesichtern, ist eine große Stärke von »Wir werden nachkommen« am Theater Chemnitz. Der Abend erzählt von den Kindertransporten, diesen Rettungsreisen, die viele der Kinder selbst als Verbannung empfanden und die oft zur Entfremdung von ihrer Herkunft führte. Und doch war es ihre Chance auf Überleben. Puppenbauer Simon Buchegger hat ihnen Gesichter verliehen, die müde wirken, als hätten sich die traumatischen Erlebnisse in ihre Mimik hineingeschnitten. Dieser Ernst, diese Traurigkeit berühren.
Stellt euch vor, ihr werdet ein Kind. Ihr habt ein Zuhause. Aber eines Tages schicken eure Eltern euch weg. Die Menschen, die euch das Liebste auf der Welt sind, verlangen von euch, dass ihr loslasst. Aber nicht allmählich, weil ihr größer oder älter werdet, sondern plötzlich, ohne Vorwarnung. Wir werden nachkommen, sagen eure Eltern. Nur ein Koffer und dieser eine Satz. Wir werden nachkommen.
Autor Andreas Hilger erzählt den historischen Stoff auf zwei Ebenen. Einerseits sind die vier PuppenspielerInnen Erzählerfiguren aus dem Heute, die sich behutsam dem Thema nähern. Andererseits gibt es die fiktiven Spielszenen mit den drei Puppen, die am Rücken und am Kopf geführt werden. Sie zeigen den schmerzvollen Abschied von den Eltern, die ungewisse Reise, das ebenso ungewisse Ankommen in London, das neue Leben dort, die verzweifelten Versuche, per Brief den Kontakt zu den Familien zu halten. Regisseur Christoph Werner, seit 30 Jahren Leiter des Puppentheaters in Halle, inszeniert diese Szenen wie in Sepia. Im Hintergrund der Bühne steht ein raumfüllendes blaues Regal mit Lederkoffern und alten Radioapparaten. Hier berühren insbesondere die stummen Szenen, in denen die Blicke und Gesten sprechen. Wenn etwa Aaron erfährt, dass seine Familie wahrscheinlich ermordet wurde, dann legt er ganz traurig und wie zerstört seinen Kopf auf die Schulter des Puppenspielers. Ein äußerst berührender Moment. Der etwas umständliche Ton der Dialoge, die eingespielten Schlager der Zeit, die Kostüme, all das verortet das Thema zwar historisch, rückt es aber auch weit weg von uns. Gerade im Vergleich zum anderen großen Rechercheabend der Chemnitzer Figurentheater-Sparte in diesem Jahr, Versuch über meinen Großvater, ebenfalls zum Nationalsozialismus, wirkt Wir werden Nachkommen wie von gestern, gespielt mit Ausrufezeichen statt mit Schattierungen. Und dennoch ist dieser Abend wichtig. In Zeiten, in denen der Antisemitismus auch in Deutschland wieder offen artikuliert wird, kann gar nicht genug daran erinnert werden, wohin so ein menschenverachtendes Denken führt. Dafür stehen nicht zuletzt die Figuren mit ihren fragenden Gesichtern. Sie wecken Empathie und Mitleid, wie es so vermutlich nur Puppen können.
Sagt Georg Kasch über Wir werden nachkommen, Puppentheater in Chemnitz über die historischen Kindertransporte. Wenn heute Abend das Deutsche Museum Bonn, das ist ein Ableger des weltgrößten Technikmuseums, des Deutschen Museums München, sein 30-jähriges Bestehen feiert, dann ist das keine Selbstverständlichkeit. Gegründet wurde das Haus, vor dem ein halber Transrapid zum Besuch einlädt, als Technik- und Naturwissenschaftsmuseum im Bereich des Wissenschaftszentrums Bonn 1995. Die Studienstiftung des deutschen Volkes, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, kulturelle Mittlerorganisation, wie der Akademische Austauschdienst, Internationis und viele andere, die waren da. Viele von denen gibt es da auch nicht mehr. Nach Krisenjahren um 2015 ist das Haus seit 3 Jahren auf Erfolgskurs, hat sich neu aufgestellt und zum Forum für künstliche Intelligenz entwickelt. Im Museum gibt es dann sogenannte Museotainer, das sind aktive Infonauten, die Menschen ansprechen, einladen, mitzumachen. Und davon wird rege Gebrauch gemacht. Inklusiv und niederschwellig nennt man sowas heute. Leiterin ist seit 2001 Andrea Niehaus und sie habe ich gefragt, welche Idee stand am Anfang, vor 30 Jahren. Was war der Gründungsgedanke für ein deutsches Museum in Bonn?
Eigentlich geht die Idee sogar auf die Mitte der 80er Jahre zurück, weil man hier in Bonn einfach zur 2000-Jahr-Feier der Stadt Bonn eine naturwissenschaftliche technische Ausstellung machen wollte. Man hatte hier im Wissenschaftszentrum die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit sehr gut besuchten und tollen Ausstellungen. Und das Ganze wollte man quasi auf den Technikbereich auch ummünzen. Und als dann sich aber die Dinge so entwickelten politisch, hat man dann gesagt, naja, Wissenschaft, Kultur ist ja eine der Säulen, auf die der Strukturwandel beruht. Und dann hat man die Pläne wieder aus der Schublade genommen und gesagt, Mensch, wäre doch toll, wenn man ein Haus hätte, was zeigen kann, was nach 45 hier so alles in der Wissenschaft, Naturwissenschaft, Technik gelaufen ist in Deutschland.
Das heißt, am Anfang stand die Idee, deutsche Erfindungen zu präsentieren nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ganz genau, so ist es. Und der Stifterverband, der uns ja mehr oder weniger auch aus der Taufe gehoben hat, hatte da natürlich auch ein großes Interesse daran, sowas wie ein Showcase, ein Schaufenster für die deutsche Wissenschaft zu machen. Also ich sag mal so ähnlich wie das Futurium in Berlin, sollten wir im Prinzip einen Überblick zeigen. Und das haben wir getan mit 100 Exponaten. Die waren sozusagen aus allen möglichen Disziplinen, also von der Teilchenphysik bis zum Fischerdübel. Wir hatten einen Rotor von der Bo 105, einem Hubschrauber, bis hin zur Hirnforschung. Also von allem ein bisschen. Das war natürlich sehr anspruchsvoll. Also zu unserer Sammlung, zu unserer Ausstellung gehörten 12 Nobelpreise. Und das war schon ganz schön harter Stoff, die zu erklären.
Sie sind Kunsthistorikerin und nebenbei noch Archäologie und Volkskunde. Was reizt Sie an dem Technikmuseum?
Naja, ich habe einen Vater, der ist Ingenieur. Und ich kenne das Deutsche Museum aus meiner Kindheit. Ich habe über ein Thema nachher promoviert in der Renaissance, wo eigentlich zwischen Wissenschaft und Kunst eigentlich kaum eine Trennung gemacht wurde. Viele Künstler waren auch technisch sehr versiert. Und insofern wollte ich im Prinzip lernen, wie Vermittlung funktioniert. Und das ist im Deutschen Museum natürlich groß geschrieben. Und ich hatte eine Freundin, die gesagt hat, Mensch, in Bonn, da entsteht ein neues Museum. Da kannst du lernen, wie moderne Museumsarbeit funktioniert. Und das hat mich gereizt.
Wer heute hier hinkommt, findet ein Haus vor, das innovative Ausstellungsformate erprobt, vermittelt. Sie haben kein Museumspersonal, sondern Sie nennen das Museotainer. Und Sie sind Teil eines neuen Kompetenz- und Vermittlungszentrums für digitale Transformation in NRW. Frau Niehaus, sind Sie der verlängerte Arm der Wirtschaftsförderung Nordrhein-Westfalens?
Nein, auf keinen Fall. Wir wollen ja zeigen, was die Chancen und Herausforderungen und sogar Risiken dieser Technologie ist. Wir sind ja, digitale Transformation ist natürlich ein weites Feld. Wir haben uns dazu entschlossen, im Prinzip eine Tiefenbohrung zu machen und uns nur mit künstlicher Intelligenz zu beschäftigen. Das war damals eigentlich schon recht, wie soll ich sagen, vorausschauend. Das war 2018, 19. Da war ChatGPT noch sozusagen, steckte noch in den Kinderschuhen und war nicht so bekannt wie heute. Insofern wollen wir wirklich einen Ort der Orientierung sein, gerade für Menschen, die auch sehr viel Angst davor haben. Ja, sie haben mal was von KI gehört, aber sie können sich nichts drunter vorstellen und geben ohne Not all ihre Daten sozusagen raus. Da wollen wir doch sensibilisieren, auch für das, was dahinter steckt, sodass man letztendlich kein Produkt kauft, sondern selber zum Produkt wird und dass man da schon sehr, sehr aufpassen muss.
Was ist das gegenwärtig? An einem gewöhnlichen Sonntag finden 6, 7 Führungen statt zu Themenbereichen wie autonomes Fahren, Robotik. Erklären Sie es mal.
Nun, wir haben insgesamt etwa 6 Erlebnisräume zu verschiedenen Themen. Wir fangen an, dass wir wirklich erklären, was ist künstliche Intelligenz eigentlich? Und man kann bei uns der Schlüsseltechnologie, das sind künstliche neuronale Netze, wirklich beim Denken zuschauen, um einfach auch ein Gefühl dafür zu bekommen, mit was haben wir jetzt hier eigentlich zu tun? Dann brechen wir das natürlich ein bisschen runter und sagen, wir demystifizieren auch letztendlich. Wir reden ja nicht von der Intelligenz, sondern von maschinellem Lernen. In einem weiteren Erlebnisraum zeigen wir dann, wo wird eigentlich künstliche Intelligenz eingesetzt im Alltag, wo begegnet es uns. Von der Medizin, der Bilderkennung, bei der Krebserkennung, da braucht man gar nicht großartig zu diskutieren, das ist eine tolle Sache. Bis hin zum Deepfake, wo man dann letztendlich schon einfach lernt, Bildern keinen Glauben schenken zu können, weil sie eben verfremdet sind.
Sie demystifizieren nicht nur, Sie problematisieren auch, indem Sie zum Beispiel sagen, wie hängen Freiheit und Bequemlichkeit zusammen? Was wäre in einer Zukunft, wenn eine KI entscheidet, wie ich mich vielleicht in der Wahlurne entscheide?
Sehr gut, so ist es. Diese Wahlkabine ist natürlich gerade zu den Kommunalwahlen extrem gut angekommen. Es ist ein Kunstwerk. Man bekommt von der KI gesagt, welche Partei man wählt. Das ist allerdings vollkommener Humbug, ist ja ein Kunstwerk. Aber man kommt vortrefflich in die Diskussion. Und darum geht es letztendlich, eben zu sensibilisieren und Orientierung zu bieten.
Sie leiten das Haus jetzt auch schon fast 3 Jahrzehnte. Es gab schwierige Jahre, das darf nicht unerwähnt bleiben. Die Jahre um 2015 waren kompliziert. Es gab Kürzungsszenarien, Schließungsszenarien. Es gab eine Zeit lang, wo man wirklich Sorge hatte, dass der Laden vielleicht zumacht. 22 dann die große Wende unter Wirtschaftsminister Pinkwart. Der erste Zuschuss im Dezember 24, die Zusage Anfang 25. Jetzt steht das Haus auf soliden Beinen, weil Sie Change Management hinbekommen haben.
Wir haben damals mit der KI, glaube ich, auf ein Thema gesetzt, auf das richtige Thema gesetzt, was aktuell und relevant war und konnten uns quasi so ein bisschen einfinden in die Digitalstrategie des Landes Nordrhein-Westfalen. Und da haben Sie zu Recht Herrn Pinkwart genannt. Der hatte das damals gerade in 18 frisch sozusagen gedruckt. Und wir haben dann gesagt, hallo Herr Pinkwart, wir sind das Haus, wo wir Öffentlichkeit wirklich mitnehmen können. Das steht da ja so in dem Konzeptpapier drin, wir müssen die Öffentlichkeit mitnehmen. Und bei uns passiert das an 365 Tagen. Im Jahr. Und es ging dann eben auch noch weiter, nachdem die Regierung ja 22 sich neu gebildet hat, ging die Digitalisierung, die vorher im Wirtschaftsministerium war, zu Ina Scharrenbach über. Das Interesse aber uns als öffentliche Einrichtung, als dieser Ort der Orientierung, des Austausches, wo man wirklich lernt, was es bedeutet, das hat auch Ina Scharrenbach sehr gut gefallen und passte sozusagen auch in ihr Bildungskonzept hinein. Und das war für uns nicht von Nachteil.
Wichtiges Stichwort: außerschulische kulturelle Bildung, Vermittlungsarbeit. 4 Stiftungen, das NRW-Landeswirtschafts- und Digitalministerium fördern Sie. Die Wochenenden sind gut besucht, ich habe es gesagt, die vielen Mitmachveranstaltungen. In Mannheim gibt es ein Technoseum, in Nürnberg ein Zukunftsmuseum, in Dortmund die DASA, in München das deutsche Museum, die Tradition der Science Museums wie in Amerika ist bei uns nicht ganz so entfaltet, wenn ich das richtig sehe. Hat nicht so viel Tradition. Sie schütteln schon mit dem Kopf, sehen das offenbar ein bisschen anders. Ich glaube, da ist ein großes Potenzial auch an Vermittlungsarbeit für Museen, weil die Zukunft ja doch darin besteht, dass ein Museum nicht einfach eine weiße Kiste ist, die man morgens aufmacht und abends zu.
Also ich glaube, dass gerade Technik oder Science Museum und Science Center, wir sind ja sozusagen Brüder und Schwestern, wenn man so will, die Vermittlung natürlich besonders groß schreiben. Wir müssen erklären, was wir ausstellen, ehrlich gesagt. Und da die Leute auch keine Texte mehr lesen, ist es besser, man hat was zum Anfassen und kann physikalische oder chemische Gesetzmäßigkeiten im Prinzip mit Hands-on erklären. Weil man lernt ja mit allen Sinnen. Und das wollen wir eben auch erreichen. Deswegen denke ich, das ist ein sehr zukunftsfähiges Konzept schon immer gewesen. Bildung und Vermittlung spielen in unserer Sparte, in unserer Museumssparte wirklich eigentlich mit die größte Rolle.
Was ist der größte Hit? Wo haben die Leute die größte Reserve? Und ich habe es schon angedeutet, ein Magnet ist immer ihre Husky-Show, Husky-KI, also wenn der Roboterhund apportiert.
Also die Stars sind unsere Roboter, ganz klar. Also die Leute sind fasziniert und das Schöne ist, wir hatten ja schon Ende der 90er Jahre hier einen Roboter als Museumsguide rumlaufen, der Rino. Und das ist natürlich ein Star-Exponat, sage ich jetzt mal. Dessen Algorithmen sind wirklich die Grundlagen des autonomen Fahrens, auch durch die Wissenschaftler, die daran tätig waren. Der steht aber so in der Vitrine, ist natürlich nicht so dolle. Ne? Wir sind ja sehr interaktiv, aber wir haben inzwischen einige Roboter, die wirklich rumlaufen, die Hunde, demnächst auch einer mit zwei Beinen. Und gerade wirklich auch ein, ich sag mal, das Coolste, was es auf dem Gebiet der humanoiden Roboter gibt, das ist unsere Amica. Mit der kann man sich wirklich unterhalten. Das ist ziemlich spooky, das finden die Leute aber auch interessant. Einerseits fasziniert, aber andererseits auch sehr künstlich. Wir sind mit dieser Amica auch Teil eines Forschungsprojektes mit der TH Köln. Das interessiert uns natürlich auch immer. Wie reagieren die Besucherinnen und die Menschen im Prinzip auf diese Dinge?
Mit Husky und Amica durchs Museum. Andrea Niehaus, die Leiterin des Deutschen Museums Bonn zum 30. Geburtstag ihres Hauses. Heute Abend wird gefeiert. Karin Fischer hat jetzt die Kulturmeldung. In Rom sind Teile eines mittelalterlichen Turms des Torre dei Conti eingestürzt.
Ja, vor den Augen hunderter Italienurlauber war das am späten Vormittag. Der Turm liegt gegenüber dem Touristenhotspot Forum Romanum und wird gerade renoviert. Bei dem Einsturz sind 4 Arbeiter verletzt worden, einer von ihnen schwer. Der Torre dei Conti zählt zu den wichtigsten mittelalterlichen Bauten Roms. Er diente im 13. Jahrhundert Papst Innozenz III. Als Residenz für seine Familie. Einst war er über 50 Meter hoch, wurde aber mehrfach durch Erdbeben beschädigt und später auch abgetragen. Den renommierten französischen Prix Féminin gibt es seit 1904. Er war mit seiner rein weiblichen Jury der bewusste Gegenentwurf zur als frauenfeindlich empfundenen Jury des Prix Goncourt. Und tatsächlich wird der Prix Féminin am Vorabend des Prix Goncourt und weiterer bedeutender französischer Literaturpreise vergeben. Ausgezeichnet wurde jetzt Natascha Appanah für ihren Roman La Nuit au Coeur. Es ist das 12. Buch der Autorin und erzählt von 3 Frauen, die getötet wurden, weil sie Frauen waren. Ein brutaler Femizid in Bordeaux ist der Auslöser, über Gewalt zu schreiben, der Natascha Appanah selbst mit 17 entflohen war. Ihre Cousine Emma aber wurde von ihrem Mann ermordet. Die Schriftstellerin stammt aus einer traditionellen indischen Familie, wuchs in Mauritius auf und lebt seit langem in Paris. Ihr Roman »Der letzte Bruder« war in Frankreich ein Bestseller, wurde mehrfach preisgekrönt und in 16 Sprachen übersetzt. Das Herzog-Anton-Ulrich-Museum in Braunschweig hat aus einer Privatsammlung 19 Gemälde alter Meister aus den Niederlanden erhalten. Das Sammler-Ehepaar Gisela und Eberhard Kornrumpf hat sie dem Museum vermacht. Unter den holländischen und flämischen Künstlern, vor allem aus dem 17. Jahrhundert, finden sich Landschaften, Stillleben oder Historienbilder, unter anderem von Salomon van Roystal, Jan van Goyen oder Cornelis Dusart. Die belgische Modeschöpferin Marina Yee ist tot. Sie erlag im Alter von 67 Jahren einer Krebserkrankung. Ihr Name war untrennbar mit dem Kollektiv Die Sechs von Antwerpen verbunden, das die belgische Mode weltberühmt gemacht hatte. Die Absolventen der Akademie der Schönen Künste in Antwerpen hatten 1986 ihre Kreationen in einen Lieferwagen gepackt und waren damit zur British Designer Show nach London gefahren. Mit ihren schlichten oder auch rohen Entwürfen erregten sie in der Zeit von Schulterpolstern und Pailletten ziemliches Aufsehen. Zum 40. Jahrestag des internationalen Durchbruchs der Antwerpner Sechs im kommenden Jahr plant das Modemuseum in Antwerpen eine Ausstellung.
Die Kulturmeldung mit Karin Fischer am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse. Die Debatte um die Syrienabschiebung sind ein Thema in den Informationen am Abend. Gleich